Moin, liebe Weinhasen, und herzlich willkommen zu Halbtrocken, dem Podcast mit dem Wolf und den sieben Weinlein. Mein Name ist Timo Wolf und in diesem Podcast geht es auch um Wein. Wie funktioniert Wein und was ist die Faszination? Und warum liegt im Wein eigentlich die Wahrheit? Dazu lade ich jede Woche verschiedene Gäste vor das Mikrofon, die vielleicht noch keine Ahnung vom ältesten Kulturgut der Welt haben, aber jede Menge Lust und Durst. Der Wein ist dabei der Katalysator, um an die Geschichten meiner Gäste zu kommen. Kurz gesagt, ich fülle sie ab und guck mal, was sie so erzählen. Genug gesabbelt, jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo liebe Weinnasen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Halbtrocken, der Podcast mit dem Wolf und den sieben Weinlein. Ja, heute sind wir wieder mal in der schönsten Stadt Deutschlands in Hamburg. Vielen Dank für die Zuschriften der letzten Wochen. Euch ist natürlich aufgefallen, dass ich zwei Folgen ausgelassen habe, weil ich leider krank war und ich dachte, oh, bevor ich das jetzt wieder durch die Welt trete, merkt schon keiner. Ja, Edgy Badge haben ganz viele gemerkt. Vielen Dank für die netten Zuschriften und für die Genesungswünsche. Und heute sind wir aber wieder am Start. Wir sind in Hamburg, schon erwähnt, und sind heute in der Villa Viva, einem neuen Hotelprojekt direkt am Hauptbahnhof, das ihr unbedingt alle schnellstens besuchen solltet, denn hier geht es um viel Gutes. Und einer der großen Köpfe, die dahinter stecken, ist Benny Adrian, der ehemalige FC St. Pauli-Spieler. Und der Head of, Gründer, Ideengeber für das Projekt Viva Con Agua.
Ja, hi erstmal.
Ja, hi erstmal, genau.
Also früher war es immer Initiator und das hat sich jetzt irgendwie die Zeit, also verschiedene Begriffe verwendet. Aber ich finde Initiator eigentlich immer noch am besten.
Ja, aber du bist schon das große Gesicht, ne, nach wie vor.
Nö, ja, gibt natürlich viel größere Gesichter, wie mich jetzt, also die ja auch Viva Con Agua repräsentieren, ob das jetzt Leute sind auch wie Bela B. oder andere, die seit vielen Jahren dabei sind oder so, ne? Also da haben wir von Anfang an immer auch großen Wert drauf gelegt. Es geht nicht um einen edlen Ritter, es geht um das Schild, hinter dem wir uns gemeinsam versammeln. So. Aber von daher, ja. Genau, aber ich habe es mal gestartet halt. Das ging ja damals nach einem Trainingslager auf Kuba alles los. Ich habe beim FC St. Pauli gespielt und das war ja der Ausgangspunkt, die Initiation, wenn man so will. Deswegen, da kam der Ball ins Rollen.
Und es war wahrscheinlich eher so ein Zufall, dass du dazu gekommen bist. Du hast dir wahrscheinlich mit 15 oder 20 nicht gedacht, wenn ich mal nicht mehr Fußball spiele, werde ich mal Sozialunternehmer oder starte was Soziales, sondern es ist wahrscheinlich eine gute Idee gewesen.
Einfach, Sozialunternehmer, ne? Gab es damals ja, glaube ich, so den Begriff noch gar nicht so richtig, ne? Das ist jetzt irgendwie so ein neuer, hipper Begriff. Nein, das war natürlich nicht so geplant. Ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde einfach angefangen. Und
blauäugig.
Völlig naiv und blauäugig. Und ja, eigentlich wollte ich auf eine soziale Weltreise gehen. Eigentlich wollte ich meine Karriere beenden wollen, hatte meine mit einer Weltkarte gekauft und wollte eine soziale Weltreise machen, mich in sozialen Projekten engagieren mit Fußball irgendwie so. Und am nächsten Tag, beziehungsweise selben Nachmittag, hat der Manager angerufen und gesagt, er möchte mich am nächsten Morgen sehen. Das heißt, 24 Stunden später war ich nicht mit einer Weltkarte, sondern mit einem Vertragsangebot vom FC St. Pauli da gesessen. Und das Dilemma wurde dann zu Viva Con Agua. Die Verbindung habe dann noch ein Jahr weitergespielt und in dem Jahr ging es los mit Viva Con Agua. Dann habe ich danach endgültig aufgehört, bin nicht auf Weltreise gegangen, aber habe dann halt Viva Con Agua gemacht und ja, so ging das los.
Wenn man auf die Idee kommt und es umsetzt, ein Wasser zu verkaufen, um aus den Erlösen, wenn ich das richtig verstanden habe, Brunnen zu bauen in Regionen, wo es für die Menschen keinen Wasserzugang gibt, wie schwer fällt dann das Kämpfen gegen die großen Geldkoffer von Nestle und Co.?
Gar nicht schwer, wir kämpfen auch nicht, also Kämpfen ist irgendwie doof, ne? Immer so. Wir tanzen da eher so ein bisschen durch den Markt, wenn man das so in so einem Bild bleiben will. Aber mit dem Wasser von Viva Con Agua gibt's keine Exklusivitäten. Wir zahlen kein Geld dafür, irgendwo gelistet werden. Es gibt noch nicht mal Freiware. Freiware baut keine Brunnen. Deswegen sind wir da sehr antizyklisch unterwegs. Mhm. Und wer Lust hat, unser Wasser zu kaufen, kann das machen. Aber wir geben uns nicht in diese Vertragssituationen und so weiter, Ellbogen raus und uns muss man exklusiv listen und solche Sachen. Machen wir alles gar nicht. Deswegen, ja, aber das Wichtige ist, glaube ich, vor allem eins auch festzustellen, Also Viva Con Aqua hat auch ein Wasser, aber das Wasser ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist die, und auch das Älteste ist ja die Bewegung, sind die ehrenamtlichen Aktivitäten, ist das, was der Verein macht, das Pfandbecher sammeln, die bunten Aktionen, diese ganze gesellschaftliche Engagement für die Wasserprojekte, die wir unterstützen. Das Wasser, das ging 2005 ja schon los und 2010 erst kam das Wasser. Das heißt, das Wasser kam erst später dazu. Viele kennen jetzt das Wasser mehr als den Verein, aber andere, die wissen ganz genau, der Verein ist der Kern und die gemeinnützigen Aktivitäten sind das Herz von Viva Con Aqua. Und deswegen, genau, das ist ganz wichtig. Und vor allem eins ist wichtig, Leitungswasser trinken ist viel besser, ökologischer und besser. Also kauft nicht unser Wasser einfach so, sondern trinkt Leitungswasser. Und wenn man die Wahl hat oder sich wünscht, ein Flaschenwasser zu kaufen, ja, dann kann man vielleicht die soziale Alternative Viva Con Aqua sich aussuchen.
Ja, das finde ich gut. Ich habe neulich mit einer Vertreterin eines Wasserherstellers aus der Region gesprochen. Die wollte mir dann noch krampfhaft erklären, dass man ja das Hamburger Leitungswasser auf keinen Fall trinken sollte.
So witzig, oder?
Und da habe ich gesagt, also für wie dumm hältst du mich?
Das ist so interessant, weil wir haben ja auf den allerersten Etiketten, die wir damals abgestimmt haben, stand drauf, wenn diese Flasche leer ist, füllen sie wieder auf mit Leitungswasser. Der Abfüller, der zu dem Zeitpunkt, Husumer Mineralbrunnen, der zu dem Zeitpunkt noch keine einzige Flasche von uns verkauft hatte, hat damals dann gesagt, Leute, das spinnt ihr eigentlich. Ich habe hier Mitarbeiter, bin hier in der Branche tätig, die Getränkefachgroßhändler und alles drum und dran, wir können jetzt nicht eine Flasche verkaufen, auf der draufsteht, man ist besser, man füllt sie wieder mit Leitungswasser auf. Das hat dann ja ein paar Jahre gedauert, aber mittlerweile gibt's ja dann eben auch einige der PET-Flaschen, beziehungsweise also Recycling-PET-Flaschen, aber auch Rücketiketten der Glasflaschen, wo einfach draufsteht, wo einfach Leitungswasser promoted wird und wir lassen nix aus, wo wir über das Mineralwasser sprechen, dass wir immer darauf hinweisen, ja, natürlich ist es besser, Leitungswasser zu trinken, auf jeden Fall ökologischer, aber da prallen halt so Lobbys aufeinander. Da prallt auf der einen Seite die Mineralwasserindustrie und auf der anderen Seite die Leitungswasser letztendlich und Wasserversorger und so weiter. Das ist halt richtig Lobby- und Industriekollision, ja, und es ist so interessant dann zu sagen, hey, ehrlich gesagt, so künstlich zu tun, als würde es nicht beides nebeneinander funktionieren. Ich meine, wir alle kennen das doch. Also ich auf jeden Fall mache das so, dass zu Hause einfach Leitungswasser getrunken wird.
Bei uns auch.
Und wenn man dann halt mal im Club ist oder im Restaurant, dann trinkt man aus der Flasche. Also wir alle oder viele Leute sind doch genau hybrider Konsument an der Stelle oder Konsumentin. Von daher, da so zu tun, als würde es nicht ganz natürlich nebeneinander existieren, ist doch albern.
Absolut. Und jetzt macht ihr nicht nur Wasser, ihr macht ja auch Klopapier, das benutze ich auch immer sehr gerne.
Jawohl.
Ne? Goldeimer.
Das einzige Klopapier Deutschlands, gibt ja sonst nur Hygiene- und Toilettenpapier. Das ist uns erst aufgefallen, als wir das Label dann fertig hatten. Die Verpackung ist uns nicht aufgefallen, aber dann erst danach, als es fertig war, war so, warte mal, bei uns heißt es ja Klopapier. Und man hat dann erst einmal festgestellt, es gibt kein einziges anderes Klopapier in Deutschland. Es gibt nur Hygiene- und Toilettenpapier.
Weil es sich schöner anhören soll? Oder
keine Ahnung, warum.
Gibt es eine Vorschrift?
Ich weiß es nicht. Wir wissen es einfach nicht. Es war aus Versehen. Aber es ist jetzt so, dass wir das einzige Klopapier Deutschlands sind.
Das ist ja schon mal so geil. wir stoßen jetzt erstmal an. Wir haben nämlich den ersten Wein, den habe ich jetzt gerade schon mal.
Oh, ich trinke den schon
nicht. Ja, wir sind ganz ehrlich. Wir haben schon getrunken. Da ging es noch nicht mal richtig los. Deswegen gibt es noch mal einen kleinen Nachschluck hinterher.
Der ist aber auch lecker. Der verliert auch so ein bisschen an Säure mit der Zeit.
Ja, der braucht ein bisschen Luft. Mhm. Wir stoßen nochmal an.
Jawohl.
Oh, das klingt.
Riesling, ne?
Genau. Sehr gut erkannt.
Ich habe ehrlich gesagt, ich habe Sauvignon gesagt am Anfang. Und dann hast du mich ja korrigiert. Der war am Anfang ein bisschen sauer für so einen Riesling. Riesling ist ja manchmal auch so ein bisschen süßer und so, ne?
Kann er auch sein, ja.
Sowohl als auch, ja. Ich bin nicht so ein Weinkenner. Ich habe jetzt ja 3,5 Jahre in Südafrika, Kapstadt gelebt und habe da angefangen, mich ein bisschen intensiver auch mal so damit zu beschäftigen. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Sauvignon Blanc? Wie schmeckt dieser Chenin Blanc? Und was ist eigentlich ein Chardonnay und so? Und von daher, gerade bei Weißwein habe ich jetzt zum ersten Mal so ein bisschen so einen Ansatz von, ich schmecke die Richtung, was es sein könnte. Ich schmecke auch die Unterschiede und so. Ja, in Südafrika habe ich angefangen, Weißwein zu trinken. Davor war ich eher Rotwein-Fan. Aber in Südafrika voll weiß. Mhm. Und da trinken die es auch, was die da oft machen, ist, da kriegst du den Weißwein und daneben, so für Weinkenner ist wahrscheinlich ein No-Go, aber da kriegst du einen Weißwein und daneben dann halt einfach ein Glas mit Eiswürfeln.
Ja.
Und dann kann man das halt auch dann schöner so süffig machen. Wenn es dann so heiß ist auch.
No-Go ist das natürlich für viele Weinkenner. Es kommt natürlich so ein bisschen drauf an, was für eine Qualität an Wein trinkt man da. Ne? Also das hier, wir trinken jetzt hier gerade ein großes Gewächs vom Kartäuserhofberg, von der Mosel. Mhm. Und das ist sicherlich ein Wein.
Großes Gewächs.
Ja.
Ja, aber red erstmal weiter. Du musst mir gleich erzählen, was ein großes Gewächs
ist. Nichts, wo jetzt der Winzer wahrscheinlich sagen würde, da machen wir mal Eiswürfel rein. Das würde den nicht erfreuen, weil das Produkt natürlich verwässert wird, aber fairerweise, wenn du im Sommer irgendwo sitzt und willst einen Alltagswein oder auch einen guten Wein, aber trotzdem Alltagswein trinken in der Sonne am Strand von Saint-Tropez, weiß ich was, ich kenne fast keinen in unserem Freundeskreis, der da nicht Eiswürfel reinmacht und ich finde es auch absolut kein Frevel, weil ich finde es sowieso immer ganz schlimm, wenn man den Leuten vorgeben will, wie sie was zu machen haben, weißt du, sondern
oh, ja.
Das einfrieren und lutschen, das Zeug. Hauptsache,
auch interessant.
Hauptsache Wein.
Weißwein, Eiswürfel.
Eis. Scheiße. Das müssen wir rausschneiden, das müssen wir jetzt patentieren lassen.
Also, ja, ich finde, kann dem auf jeden Fall was abgewinnen, wenn es wirklich auch heiß ist und die Sonne ballert und dann hat einfach so ein, wirklich so ein kalter Weißwein einfach oder einfach so kühlende Wirkung. Von daher, ja, bin ich so ein bisschen auf den Geschmack gekommen, auf den Weißwein in Südafrika.
Ja, ich habe mich heute bewusst für Betriebe entschieden, die natürlich nachhaltig produzieren oder sogar biozertifiziert sind oder was auch immer.
Darf ich die Flasche mal sehen?
Das darfst du selbstverständlich. Das große Gewächs, es gibt verschiedene Prädikatstufen in Deutschland, Qualitätsstufen. Das große Gewächs ist sozusagen die Königsklasse, was ein Weingut produzieren kann.
Okay. Also das hat auch so ein Wappen hier drauf. Kartäuserhof, ja, genau. 1335.
Ja, ist von Mönchen gegründet.
Haben die Mönche sich richtig reingelassen damals?
Die wussten immer, wie man gut isst und trinkt.
Ja, okay, also sieht da sehr edel aus auf jeden Fall.
Ja, ist auch edel und du siehst, das hat ja nur eine so eine Schleife oben an der Flasche und kein richtiges Etikett.
Kein Bauchetikett,
sondern. Weil die Mönche diese Flasche immer in den Bach gestellt haben, zum Kaltbleiben und dann sind die Etiketten nochmal abgegangen und dann haben sie entwickelt, dass da oben nur ein Etikett drauf ist, damit das rausguckt.
Waren die damals schon sehr nachhaltig?
Die waren schon sehr nachhaltig und schlau und ja.
Ja, also sieht gut aus und schmeckt lecker.
Finde ich auch. Sehr guter Stoff. Auch nicht so häufig zu finden.
Ich hab nichts zu Mittag gegessen, habe ich dir schon gesagt. Gell? Das ist auch für die Wirkung entfaltet sich dann auch
sehr gleich
gut. Viel besser.
Mhm. Ja, und ich finde, er hat sowas Zitroniges, aber die Säure ist eigentlich so relativ entspannt.
Am Anfang war es so, der erste Schluck war so ein bisschen so, wow. Okay, kein süßer Wein. Aber jetzt hat er sich total gut ausbalanciert irgendwie, ne?
Bei Wein immer zwei Schlucke probieren. Mhm. Gerade auch, wenn man wechselt, immer den zweiten Schluck abwarten. Der erste stimmt meistens nie, was man denkt.
Ja. Und wie ist es mit dem, da gibt es ja dann bei dem Rotwein, wenn der dann kantiert wird und dann müsste da so, da muss der atmen erstmal eine Weile, bevor man den trinkt. Ist das eigentlich beim Weißwein genauso? Braucht der genauso viel Sauerstoff, Lüftung, Atmung wie der Rotwein oder weniger, aber auch?
Weniger kann er aber auch gut gebrauchen, kommt immer auf den Wein an. Den würde ich auf jeden Fall atmen lassen und ich erkläre das den Leuten immer so. Es ist so ein bisschen wie bei so einem eingeschweißten Lachs, den du zu Hause aus dem Kühlschrank holst. Da steht meistens auch drauf, irgendwie Stunde vorher aus der Packung holen. Mhm. Der war halt, du musst dir vorstellen, du warst ein Jahr eingeschweißt in so einem Schlafsack, ja. Und kommst da raus, weißt du, dann musst du dich auch erstmal strecken und dehnen und lang machen.
Aber das heißt, würdest du dann empfehlen, dass man ihn einfach aufmacht und offen die Flasche stehen lässt? Oder würdest du empfehlen, dass man das Glas schon einschenkt, eine halbe Stunde vorher, bevor man ihn trinkt?
Ich würde ihn eine halbe Stunde vorher ins Glas schenken, weil du siehst, wenn er im Glas ist, hat er mehr Oberfläche.
Klar.
Und dann hat er mehr Oxidation und die.
Ja, das heißt eigentlich bei einem schönen romantischen Abendessen, das man für wen auch immer dann, an dem man teilnimmt, da würde man unter Umständen einfach schon einschenken, bevor die Gäste da sind.
Ja, oder zumindest wenn sie zur Tür reinkommen, schon mal einschenken. Mhm. Dann kühlt man ihn vielleicht 2 Grad kälter runter, dann hat er die richtige Trinktemperatur. Aber gut ist auf jeden Fall, das merkt man ja auch beim Trinken, der wird immer mit Luft immer besser.
Und nicht in so ein Kantier-Dings.
Du kannst ihn natürlich auch, wenn du das zu Hause hast, haben halt nicht alle, aber ich sag mal, irgendein Gefäß, irgendeine Vase hat ja jeder. Mhm. Da kann man auch das dekantieren, einfach irgendwo reinschütten. Es geht nur darum, dass da Sauerstoff reinkommt.
Verstehe ich.
Das ist immer der Effekt.
Warum eigentlich? Also was ist eigentlich genau, also jetzt Podcast mal andersrum, ja, aber ich meine, das wollen die Leute hier ja auch hören, es geht um Wein und ich kenne mich damit nicht so gut aus, deswegen frage ich dich, was passiert da eigentlich? Also was genau ist denn der Effekt, der dort eintrifft, der Sauerstoff trifft auf Wein und dann entfaltet sich das Aroma.
Dann startet ein Oxidationsprozess.
Naja.
Und das macht den Wein dann zugänglicher.
Interessant.
Aber die Zeit geben sich die meisten Leute gar nicht,
weißt. In dieser schnelllebigen Welt. Aber da ist ja Wein eh gut, oder? Also, dass man mit dem Wein ein bisschen zu entschleunigen. Also, wer genüsslich einen Wein trinken, es hat ja auch was mit Müßiggang zu tun. Dass man sich da mal so ein bisschen eigenen Sinnesfreuden auch mal hingibt.
Hm. Müßiggang aus aller Laster anfangen, oder wie war's?
Oh mein Gott.
Okay, zurück zum Thema.
Das sind die Mönchssprüche, ne? Die du gleich hier mitgebracht hast. Mm-hmm. Müßiggang ist aller Laster Anfang.
Gleich eingebaut.
Fleißig, fleißig, fleißig. Schaffer, Häuslebauer. Ich bin ja auch Schwabe.
Du bist ja Schwab, gell?
Genau. Du?
Ich komme aus Niedersachsen gebürtig. Oldenburg. Aus Oldenburg. Kein spannender Fußballverein dort. Über Werder Bremen braucht man eigentlich auch nicht reden.
Ja, sympathischer Wein eigentlich.
Ja, aber nie die besten gewesen irgendwie. Ne?
Werder Bremen? Ja. Doch, die waren doch deutsche Meister und so. Die haben doch früher mit Bayern München,
Lange Otto Rehhagel. Wie lange ist das her?
Ja, ist eine Weile her, aber wenn du sagst nie gewesen.
Ah, okay, das ist stimmt.
Die waren ja zwischendurch mit König Otto und so weiter. Da war doch Werder Bremen war ja lange der Herausforderer von Bayern München.
Ich war nie ein Werder Bremen-Fan.
Nee? Nee. Sondern?
Ich fand Rugby immer besser als Fußball, weil da mehr stattfindet.
Ja, wer ist Weltmeister?
Ist gerade Südafrika geworden.
Ja, genau! Zum zweiten Mal in Folge, Halleluja! Ich war ja kurz in Südafrika vor kurzem, nochmal kurz, weil wir da ja auch eine Villa Viva in Kapstadt gemacht haben.
Ja.
Und da ich bei zum zweiten Geburtstag und jetzt vor dem Sommer nochmal da hingehen wollte und einfach nicht einfach so verschwinden und nicht mehr zurückkommen, sondern jetzt auch nochmal kurz da gewesen bin und hab dann zum Beispiel das Viertelfinale geguckt, war sau spannend. Ich meine, die drehen ja komplett durch in Südafrika auf Rugby.
Yes.
Kein Mensch kriegt Rugby hier mit. Die Leute checken, ich meine, die wissen da gar nicht. Das kommt, ist egal wo, du kannst, was weiß ich, auf kicker.de oder auf spiegel.de oder auf wherever, an anderen News-Outlets, da wird ja das gar nicht erwähnt, dass die Rugby-Weltmeisterschaft überhaupt stattfindet. In Südafrika ist es halt natürlich Sport Nummer 1 und alle drehen komplett am Rad und die haben jetzt zum zweiten Mal in Folge haben die diese Weltmeisterschaft jetzt gewonnen. Das ist natürlich heftig und die machen dann nicht wie bei uns, dass die einmal dann nach Frankfurt gehen und feiern mit den Fans oder so. Die fahren in jede Stadt. Die fahren in 6 verschiedene Städte oder noch mehr und machen überall eine Party.
Die sind sehr bodenständig.
Ja, genau. Wenn gefeiert wird, dann richtig. Naja, aber ja, Rugby ist, Südafrika ist Rugby-Weltmeister. Ich check die Regeln immer noch nicht so richtig.
Na, die Regeln verstehe ich auch nicht. Ich habe Rugby in Schottland kennengelernt.
Oha, das klingt schmerzhaft.
Ich war schon so begeistert, weil wir hatten echt ganz gute Plätze direkt hinter den Spielern und da ist halt keine Trennwand dazwischen. Ne? Du kannst quasi so hingehen und sagen, hallo, ich wollte mal hallo sagen. Mhm. Würdest du natürlich nicht machen, weil lieber wenn du deine Gewisch kriegst, dann wird keiner machen.
Lieber aber. Nicht, ne?
Und die sind halt so unprätentiös.
Mhm.
So im Vergleich zu Fußball. Ich will jetzt keinen Fußball-Diss machen,
ja,
aber das ist ja schon so.
Die sind auch relativ schmerzbefreit im Vergleich zu Fußballer. Also ich meine, viele denken heutzutage an Neymar oder so, ne, der sich dann mehr auf den Boden wälzt. Da wird man ihm nicht ganz gerecht, aber das ist ja so ein bisschen sein Ruf. Und beim Rugby, Alter, ich war da mal, also ich meine, da muss man wirklich, da kann man nicht so wehleidig sein, ne?
Und nein, da kann man sich ja richtig eins drauf.
Ich war einmal, das war wirklich eine witzige Situation, aber es ist sehr schmerzhaft, bei so einem Kinderding, ja, also so einem Kinder-Rugby-Spiel, Jugendliche, vielleicht 10, 8, 10, 12, sowas, weiß nicht genau, sagen wir mal 10 Jahre. Und der eine rennt so mit dem Ball los, schüttelt so die anderen beiden ab und so und ist voll schnell im Vollsprint geradeaus. Auf der anderen Seite, so ein anderer 10-Jähriger, einfach einigermaßen unbeholfen, stand da einfach und hat einfach gewartet, bis der andere im Vollsprint auf ihn zurennt und hat sich dann einfach, ohne irgendwas zu machen, ohne sich groß zu bewegen, einfach nur in die in den Weg gestellt von dem Typ, der in Vollsprint auf den Zug. Und ich sah nur diesen Ausspiel von diesen zwei Zehnjährigen, der eine im Vollsprint geradeaus und der andere steht da einfach und wartet, bis der quasi geradeaus auf ihn einfach ihn komplett über den Haufen wirft und so und ist dann eigentlich über ihn drüber gelaufen, könnte man so sagen, ist an ihm abgeprallt und dann lag der da und ist dann ist dieser arme Zehnjährige mit schmerzverzerrtem Gesicht, durfte sich aber nicht so richtig was anmerken lassen, von seinen Kumpels vom Platz geführt worden und ich denke nur so, ich weiß nicht, ob ich das meinen Kindern empfehlen würde, diesen Sport zu machen.
Ich glaube, es ist ein guter Sport.
Ja, also härtet ab auf jeden
Fall. Härtet ab, schärft den Teamgeist und
ja.
Ja, ich muss halt sagen, das mag ich auch beim Handball, da ist ja auch ein bisschen ruppiger, aber ich weiß noch, wir waren in Edinburgh in einem Club und die ganze Zeit waren irgendwie ein paar Mädels um uns rum, die wollten natürlich die ganze Zeit, dass wir sie auf Drinks einladen und dann kamen irgendwie so 20 Typen rein, aber wirklich nur so Schränke und wir so, Alter, was ist denn hier los? Und die Mädels waren auch sofort weg. Ja. Und dann war das die Nationalmannschaft, die schottische. Ja. Einer hatte seinen 30. Geburtstag, den haben wieder gefeiert.
Ja,
die haben aber auch gefeiert, als wenn es keinen Morgen mehr gibt. Ne?
Ja, klar.
Haben da dann irgendeinen auf dem Klo gesucht, die Tür eingetreten und es war so, okay, komm dem bitte nicht in die Quere.
Nee. Da so schlechte Karten.
Das ist Fußballer nicht so sehr so, ne?
Ja, aber die Mädels werden dann, wenn die deutsche Nationalmannschaft da reinkommt und 30. Geburtstag feiert, werden die Mädels auch schnell weg sein.
Ja, wahrscheinlich ist das so.
Die haben ja auch viel Geld, ne?
Ja, sehr viel.
Da haben natürlich die Fußballer deutlich viel mehr Geld als die Rugby-Spieler. Ja. Das ist, glaube ich, noch, was die Gagen und Sachen angeht, ein bisschen mehr down to earth wie beim Fußball.
Ja, kannst du Fußball und Football wahrscheinlich eher vergleichen, ne?
American Football wahrscheinlich vor allem, ne?
Ja.
Da gibt es auch richtig Asche. Und noch mehr, da gibt es richtig Geld.
Ja.
Amerikanische Sportarten auch, ja. NBA natürlich.
Die können sich auch eine Pausenshow mit Coldplay und Co. leisten.
Super Bowl, ja, verrückt. Ja,
Wahnsinn.
Verrückte Angelegenheit. Mhm.
Ja, verrückt, so. Hättest du dir träumen lassen, dass du jemals in ein Hotelprojekt einsteigst und würdest du es wieder tun?
Ich bin ja nicht, es klingt so, als wäre ich in ein Hotelprojekt eingestiegen, bin ich ja nicht, ja. Also ich bin ja ich bin nicht jetzt so Unternehmer im Sinne von mir gehört das hier irgendwas. Mir gehört nichts hier. Nichts. Kein Prozent, irgendwas. Gar nichts, ja. Also so. Von daher ist es nicht so ein Einsteigen in ein Hotelprojekt, wie das vielleicht Kai Hollmann von 25 Hours oder andere machen sozusagen oder so Hotelinvestoren oder ähnliches, das ist ja bei uns nicht so. Es ist ja so, dass wir wie die Jungfrau zum Kinde dazu gekommen sind, hier an so einer Ausschreibung für dieses Haus hier teilzunehmen bei der Stadt Hamburg und das dann gemacht haben und dann einfach verschiedenste Ampeln auf grün waren und wir einfach immer nur von einer grünen Ampel zur nächsten gefahren sind, geguckt haben, ob sie grün ist oder nicht und dann weitergefahren sind und dann war die nächste wieder grün und dann sind wir wieder weiter und dann war nochmal eine grün. Und so sind wir zu diesem Projekt gekommen und heute gibt's jetzt die Villa Viva, das Villa Viva Gasthaus, das Villa Viva Hotel, wie man auch immer das nennen. Es gibt vor allem das Villa Viva, die Villa Viva selber, das Haus. Jetzt mal unabhängig davon, ob das jetzt ein Hotel ist oder in 20 Jahren vielleicht was anderes ist. Es geht mal um das Haus. Und die Frage, wer baut denn sonst die Häuser? Guck mal hier nebenan, wem die Häuser gehören. Das gehört einem luxemburgischen Versicherung, das gehört einem österreichischen Hedgefonds, das da hinten gehört irgendeinem anderen anonymen Kapitalanleger. Und wir haben hier ein Haus gebaut, was zu zwei Dritteln Viva con Aqua, die gemeinnützigen Organisationen gehört, 67%. Mhm. Das heißt, ein Haus, das Brunnen baut. Ein Haus, das langfristig der Vision Wasser für alle gewidmet ist, ohne dass die NGOs einen einzigen Cent dafür bezahlt hätten. Das ist das, was hier entsteht und entstanden ist. Und das ist natürlich klingt wie komisch und wie so ein Märchen oder irgendwas ist faul, aber es war einfach so, dass da auf dem Weg ganz viele, wie gesagt, Ampeln grün waren, ging los mit dem Grundstück, was wir für 30% des normalen Marktpreises bekommen haben von der Stadt.
Aber nur unter der Voraussetzung, dass sie eben ein wohltätiges Konzept haben.
Natürlich, ja. Ganz genau. Es war natürlich, das ist die Auflage, das ist die Bedingung. Wir können jetzt nicht einfach nächstes Jahr hier verkaufen oder so, sondern wir müssen auch langfristig, wollen wir ja eh, ja, aber müssen auch hier langfristig dabei bleiben. Ich glaube, 10 Jahre lang gilt die Bindung auch an das Konzept und alles drum und dran. Logisch, dass wir hier jetzt nicht rumspekulieren, aber wir wollen auch nicht in 10 Jahren irgendwas verkaufen. Wir wollen hier für immer das Haus diesem Ort, dieser Vision widmen. Einfach die Möglichkeit, dass hier, wie gesagt, ein Haus, ein Ort entsteht, der viele Wasserprojekte unterstützen kann, der Menschen zusammenbringt mit dieser sozialen Idee, mit der sozialen Vision. Und nur das, wir wollen einfach nur eine Alternative sein, eine gute, positive, nachhaltige und sozialere Alternative wie die anderen Häuser, die irgendwelchen Heuschrecken gehören oder die anderen Hotels, die irgendwelche an der Börse sind. So. Mhm. Und dazu einfach eine soziale Alternative sein. Und das ist hier gelungen durch das Zusammentreffen von ganz, ganz vielen unwahrscheinlichen Faktoren. Und ganz wichtig, natürlich, ohne dass Viva Con Aqua einen einzigen Cent dafür bezahlt hätte oder aus Spenden dafür verwendet hätte. Das ist natürlich absolut unsachlich, wenn jemand das behaupten würde.
Mhm. Und das heißt, wenn euch zwei Drittel gehören, gehören ein Drittel irgendeinem Hotelpartner wahrscheinlich, der es betreibt?
Nein, ein Drittel, wir reden jetzt mal nur vom Haus.
Aha.
Erstmal. Von dem Haus gehört uns zwei Drittel und ein Drittel gehört der sogenannten Shareholder Gang. Das sind 19 Privatpersonen von Bela B. über Jan Delay, aber auch Mitra Kasai oder die Brüder vom Miniatur Wunderland, Braunbrüder oder Holger Hübner vom Wackenfestival und viele andere mehr, 19 an der Zahl, mhm. Die haben das Eigenkapital gegeben, also alles, was wir brauchen, an Eigenkapital gegeben. Und wir haben natürlich auch noch eine Bank, natürlich eine nachhaltige Bank, Umweltbank aus Nürnberg, und die Finanzierung macht, die uns ermöglicht hat, mit wenig Eigenkapital das zu realisieren. Und das notwendige Eigenkapital kommt von 19 Privatpersonen, ein paar von denen habe ich gerade genannt, gibt es noch ein paar andere tolle, Gabriel Eckenstein und andere. Und ja, und die haben ein Drittel vom Kuchen, obwohl sie ihn vollständig bezahlt haben, das ist sozusagen das Ding. Und ja, und diese gleiche Gang, also zwei Drittel Viva Con Aqua und ein Drittel Shareholder Gang, der gehört auf der Seite des Gasthauses, also dem Mieter von dem Haus, gehört uns gemeinsam dann 60%. Und dort haben wir mit 40% noch Heimathafen-Hotels mit dabei. Ein Hotelbetreiber, der langfristig auch beteiligt ist, minderheitsbeteiligt ist, aber beteiligt ist. Wichtig, dass wir sie dabei haben, weil die wissen, was wir hier tun. Und gleichzeitig auch wichtig, dass trotzdem über die 60%, an denen Viva Con Aqua ja wiederum 67% hält, also trotzdem die steuernde Mehrheit in Händen der gemeinnützigen Organisationen ist. Mhm. Und so wird es dann einfach zu einem so gut wie möglich sozial und gemeinnützig optimierten Geschäftsmodell.
Und ihr habt ja schon ein Objekt in Kapstadt.
Das ist richtig. Wir haben ein witziges Überholmanöver.
Mhm. Aber bist du, das ist ja hier wahrscheinlich ein bisschen größer, das Projekt. Ja,
ein bisschen größer. Das war ja natürlich der Ausgangspunkt. Wir haben hier vor 7, 8 Jahren angefangen mit dem gesamten Prozess. Das ist einfach jetzt 7 Jahre. Und es gab dann eben dann den Moment in 2019, als wir die Finanzierung so beim Notar waren und das eigentlich weitestgehend eingetütet war, es aber klar war, es wird noch 3 Jahre dauern, bis das fertig ist. Und dann oder 4. Und dann hatten wir das Glück, dass wir mit der Familie auch Anfang 2020 vor Corona dann eben auch nach Südafrika sind und jetzt dort 3,5 Jahre ja waren. Und in dieser Zeit dachten wir, das wäre doch schon witzig, wenn man die erste Villa Viva jetzt vielleicht auf dem afrikanischen Kontinent in Südafrika in Kapstadt eröffnen würde, bevor es in Hamburg losgeht. Und so ist es dann gekommen. Wir haben dort das älteste Backpacker der Stadt übernehmen können. Mitten in Corona haben wir mit denen angefangen zu reden. Da gab es gar keine Flüge zwischen Europa und Afrika. Und da haben wir angefangen, über die Übernahme von diesem Guesthouse zu sprechen. Bisschen verrückt, aber auch ein bisschen einfach auch Vertrauen in die Zukunft. Und ja, das hat dann alles geklappt, haben wir im Oktober 2021 eröffnet und jetzt 2 Jahre alt. Und deswegen die erste Villa Viva ist in Kapstadt eröffnet worden und Hamburg kommt dann.
Nummer zwei startet diese Woche. Na, offiziell nächste Woche, ne?
Ist richtig, jetzt geht's los. 16.11. ist der erste richtige Tag, ja.
Und was war so, ich meine, du bist jetzt ja nun kein Hotelunternehmer, was fandest du die größte Herausforderung an so einem Hotelprojekt?
Ja,
es hat ja so viele Einflüsse von 1000 Seiten und so viele Leute, die mit reinspielen.
Klar, also es gibt immer noch Herausforderungen, ja jetzt auch, heute und morgen und dann gibt es nochmal heute und jetzt haben die da oben die LEDs angebracht und dann muss man, jetzt guckt man so in dieses Leuchtmittel rein und eigentlich wäre die passive Beleuchtung besser und jetzt muss man nochmal schauen. Also es gibt ja die ganze Zeit solche Sachen. Und
du quatschst da schon richtig mit rein, so, ne? Das gefällt mir nicht.
Und ja, aber wenn man da in die Bar reinkommt und die Bar, Rooftop-Bar ist natürlich Killer und die jetzt zum ersten Mal die Lichter da anmachen und man dann feststellt, ups, man guckt in das Leuchtmittel, das ist natürlich, ich mag das nicht, wenn man in das Leuchtmittel guckt, das eigentlich für die für Passivbeleuchtung besser funktioniert, zum Beispiel. Also das war jetzt heute einfach.
Ich fand's mega, aber gut.
Es ist mega, aber es muss nicht nur mega sein, es muss ja dann da auch so perfekt wie möglich. Aber
bringst du dir damit manchmal die Leute, wenn du jetzt nicht aus der Thematik kommst, ne, und du so gehst so in Details, ne, machst du die Leute damit verrückt manchmal?
Nee, wir reden dann also.
Ich frage schon so mal die anderen.
Ich versuche mich da natürlich auch den Expertinnen dann natürlich das zu überlassen, anders geht's ja nicht. Also ja. Das auch aus vielen Sachen einfach komplett rauszuhalten, ist ja klar, weil Und dann gibt es ein paar Sachen, da ist es mir wichtig, mich auch einzubringen und einfach auch dann dafür zu sorgen, dass hier bis zum Schluss Liebe zum Detail ist.
Nicht gut.
Du kannst ja hier auch, was weiß ich, da war der Aufkleber, den wir jetzt hier von innen, ja, kannst du so einen Knopf drücken, damit von außen keiner reinkommt. So, dann kannst du da, dann der erste Entwurf war Do Not Disturb. Ja, Do Not Disturb. In wie vielen fucking Hotels habe ich das bitte schon gelesen? Das ist doch langweilig. Also soll da nicht Do Not Disturb stehen, sondern
ja, ich verstehe.
Need more me time, Fragezeichen, ja. Press the button, okay, cool. So. Oder da vorne bei der Hotelkarte, da stand halt Hotelcard drauf, wo man die reinsteckt.
Ja, wo man die reinsteckt für den Strom, ja.
Ist doch scheiße. Ja. Das heißt, das Ding haben wir jetzt farbig bedruckt, umgedreht. Wir haben verschiedene Songtexte, die sich um die Sonne drehen, also Sun is Shining von Bob Marley oder Let the Sunshine In und so weiter. Und so ein Spotify Code, den man scannen kann, und dann kannst du halt einfach über Spotify bei dieser Karte dieses Lied hören, wenn du willst.
Ach, voll lustiger.
So Kleinigkeiten halt. Und das ist wichtig, weil für mich wichtig, für uns wichtig, einfach zu zeigen, bis in die letzte Ecke ist hier Liebe im Detail.
Ja, ich konnte mir gerade schon ein paar Zimmer angucken und ich war wirklich fasziniert. Ich habe mir versucht, das auf der Website anzugucken, da kommt das klar, es sind Renderings, nicht so rüber. Aber das, was ich vorhin gesehen habe, muss ich sagen, hätte ich nicht so geil erwartet, wie es echt ist. Also es ist extrem geil. Und der Ausblick ist auch extrem geil, aus vielen Zimmern.
Wir sitzen jetzt ja auch gerade in einem Queen Kong Zimmer, in einem Art Room. Es gibt ja auch ganz viele Art Rooms, die hier künstlerisch bemalt sind. Das ist jetzt hier Queen Kong aus der Schweiz, ein Künstlerduo aus der Schweiz, Vero und Marco, die eben auch die Fassade mitgestaltet haben. Mit dieser Idee der Wurzeln, der Adern und der Flüsse, die uns alle verbinden. Und die hier die Idee der Fassade ja nochmal in diesen Raum gebracht haben. Ja, und hinter dir das Herz, das schlägt mit einem Vogel, der da drauf sitzt. Also ja, es ist auch da einfach, genau, viel Liebe zum Detail.
Und geile Dachterrasse.
Wundervolle Dachterrasse, guter Ausblick.
Also ich glaube, also rein von, ich sag mal, anderen Hotels kenne ich nicht viele, die so einen guten Ausblick haben.
Ich auch nicht. Ich kenne eh nicht so viele Hotels in Hamburg, aber die Dachterrasse ist auf jeden Fall Killer. Das ist ja auch nicht nur für Hotelleute, da kann ja jeder hinkommen. Da ist ja die Rooftop-Bar, da kann jeder in die Bar kommen und kann jeder raus auf die Dachterrasse.
Mega gute Idee.
Dann kann man da sehen, ist 12. Stock und man kann halt ganz Hamburg sehen. Ganz links die Elbbrücken und ganz rechts der Fernsehturm und alles, was dazwischen ist auch.
Ganz links die Elbbrücken und wenn man Glück hat, bleibt da auch noch der Turm stehen.
Das passiert, wenn man profitmaximierte Investoren an das Bauen unserer Städte lässt, ne?
Ja, aber du weißt ja.
Schöne Grüße an Herrn Benko, aber der ist jetzt ja, glaube ich, raus. Ne?
Den haben sie rausgeschmissen, ja.
Trinken wir jetzt wieder Wein?
Jetzt trinken wir mal Wein.
Meiner ist auch schon eine ganz schöne Weile leer. Ich kriege langsam eine trockene Fresse.
Ja, das geht so nicht. Jetzt wollen wir mal ganz kurz gucken, wie der ist. Wir haben jetzt einen Lirac. Lirac ist ein kleines Dorf an der Rhone. Nachbargemeinde ist Château-Neuf-du-Pape. Das ist vielleicht ein bisschen bekannter. Ich glaube, dass der
Wein... Wie heißt das Nachbardorf?
Château-Neuf-du-Pape.
Oho, aha. Ah, was anderes, ne? Es fällt mir immer dann so schwer, also so dann zu sagen, oh ja, Muskatnuss, weißt du so, oder die orangige Vanillennote oder so. Also ich krieg das noch nicht richtig zusammen, dass ich die richtigen Worte für dieses Geschmackserlebnis meiner Geschmackszellen da auf der Zunge.
Reine Übungssache. Reine Übungssache.
Was schmeckst du da?
Also erstmal finde ich, dass der Wein sehr opulent ist, sehr, sehr breite Schultern hat, sehr kräftig wirkt. Hat wahrscheinlich auch relativ viel Alkohol und zwar 13,5, aber wirkt
so ein bisschen schrankiger, so ein bisschen schrankartiger, ne? Das ein bisschen kantiger auch, so ein bisschen dumm.
Und ich hatte erst den Eindruck, dass der einen ganz leichten Kork hat, was ja ein kleiner Fehler im Grunde genommen ist.
Ja, da steht sowas drin irgendwie.
Ich würde auch sagen, der ist nicht perfekt. Ich habe beim Öffnen das schon gerochen. Aber ich wollte es zumindest mit dir probieren.
Ja, so ein bisschen staubig. Meine erste Assoziation war so, oh, das ist so ein leicht verstaubter Schrank.
Ja, er riecht nach Schrank, ne? Ja, er riecht richtig
so ein leicht verstaubter, muffiger Schrank.
Wie bei Mutti früher, wenn du die Gläser rausgeholt hast, die haben auch immer danach gerochen.
So.
Und ich finde...
Es ist nicht schlecht. Das ist nicht sofort so katastrophal schlimm. So irgendwie so, aber... Ganz eigen.
Aber er macht keinen großen Bock und ich finde auch dadurch, das kommt vermutlich dadurch, dass der Kork eben da ist, die Frucht ist auch relativ weg. So,
ja.
Ne? Das ist nur so ein bisschen scharf aus der Zunge, finde ich.
Also so ein viereckige Note. Ist nicht besonders spielerisch.
Den skippen wir.
Echt, ne?
Ja.
Da bist du aber auch ganz schön hart jetzt mit denen, ne?
Ja, das müssen sie durch.
Nennen wir den Namen jetzt einfach nicht mehr.
Nö, das passiert ja, wir haben, das kann man ruhig sagen, das ist nicht schlimm, das ist vom
Rhein. Schmeckt so ein bisschen nach staubigem Fass irgendwie.
Das Problem ist halt, dass ungefähr mittlerweile 10% Weine, die mit Korken verkorkt werden, am Ende ein Korkproblem haben. Also 10% hast du, zwischen 5 und 10% müssen die wegschmeißen oder muss man eigentlich wegschmeißen. Ich muss gestehen, erzähle ich immer wieder, ich komme häufig auf Partys und die Leute trinken korkigen Wein und merken das immer gar nicht.
Nee, genau.
Und das hier würde jetzt keiner merken, ne? Da würde jeder sagen, ja, mach einen Eiswürfel rein.
Nee, aber da ist nicht mehr viel Frucht dabei. Nee. Wir nehmen den nächsten. Spätburgunder. Cuvée ist dann immer die Mischung zwischen verschiedenen Trauben, gell?
Genau, eine Cuvée ist in der Regel eine Mischung zwischen verschiedenen Traubensorten, genau.
Und das ist jetzt eine Mischung zwischen?
Das ist Clairet und Bourbon und die dritte habe ich vergessen.
Aber steht hier aber auch gar nicht, oder? Die sagen zwar Cuvette, aber die erklären mir nicht, was für verschiedene...
Nee, das ist etwas, wo du so zum Beispiel detailversessen bist und irgendwie dir was überlegst. Da würdest du garantiert an den Verbraucher denken und sagen, hä, natürlich schreiben wir drauf, was da drin ist. Mhm. Weil das weiß doch keiner, was da drin ist.
Ja.
Aber machen sie nicht.
Das machen alle, die Cuvées machen, machen das nicht.
Andere machen das schon.
Du meinst dieses.
Die machen es jetzt da nicht, ne?
Die Lerac jetzt, die machen das.
Die nicht. Gehen halt einfach, keine Ahnung, entweder ist es so bei den Winzern, dass sie sagen, okay, so können wir immer irgendwie das Etikett gleich halten und müssen es nicht ändern, weil die Rebsortenzusammensetzung kann sich ja bei jedem Jahrgang ein bisschen ändern. Aber tendenziell denke ich immer, und ich sehe es da so ein bisschen wie bei der Chipspackung oder so, da muss jeder Furz draufgeschrieben werden und hier muss nicht mal die Rebsorte draufgeschrieben werden.
Das ist interessant. Ja. Ich meine, Touch of Minerality, ne, das könnte es auch ein bisschen erklären. Es hat so eine leicht eben staubig-lehmige Situation. Da gibt es ein Wort, das ist ja ein interessantes Wort. Das ist bestimmt so, das ist auf Englisch, das kenne ich, habe ich noch nie gelesen. Das ist, glaube ich, ist das vielleicht so ein Weinwort, aber das kennst du bestimmt auch nicht. Kennst du das? Ich weiß auch nicht, wie man das ausspricht. An expressive indulgence juxtaposed. Juxtaposed. Juxtaposed.
Nie gehört.
No, oder? An expressive indulgence juxtaposed by a remarkable freshness and a touch of minerality. Werde ich gleich nochmal googeln.
Das werde ich auch machen. Das ist ein neues Wort. Ein typisches Beispiel von Franzosen, die Google Translator benutzt haben.
nicht nur der Wein, das ist auch die Beschreibung nicht ganz akkurat.
Nicht ganz akkurat. Naja. Okay, lass den nächsten probieren.
Rotwein jetzt.
Fast aus deiner Heimat quasi.
Oh ja?
Es ist von Weingut Brucker, Markus Brucker. Ganz geiler Typ aus Großbottwar.
Auch Großbottwar, das ist wirklich bei mir um die Ecke.
Das ist bei dir um die Ecke, ne? Und der ist crazy, das ist bio, das ist unfiltriert, das ist mehr als öko. Und
können wir jetzt der uns hier schmeckt, können wir den auch in der Villa Viva hier verkaufen?
Ja klar, wenn er nicht vielleicht sowieso schon auf der Karte ist.
Haben wir uns schon entschieden, welche Weine wir...
Ja, jetzt für den Start steht die Weinkarte. Geht ja nicht so los, aber die wird ja, die ist ja.
Kann man ab und zu mal anpassen.
Da wird sicherlich was angepasst.
Wobei, wenn die gedruckt ist und alles, dann wird es ja auch schwer.
Ja, die Karte ist Gott sei Dank schlauerweise so gestaltet, dass, weil die, ich glaube, mit den Speisekarten verbunden ist. Die wird selbst gedruckt und kann quasi jede Woche adaptiert werden.
Siehst du, da weißt du jetzt zum Beispiel deutlich mehr als ich
selber. Ja.
Super. Okay, das heißt, weil ohne dass ich jetzt schon einen Schluck getrunken hätte.
Der riecht geil, ne?
Aber nur durch die Geschichte, durch das Label und die Herkunft natürlich und auch der Geruch, würde ich sagen, ich glaube, den können wir vielleicht dann mit draufsetzen, wenn der noch nicht draufsteht.
Oh, der riecht wirklich hervorragend.
Muss noch ein bisschen atmen. Ist noch sehr frisch, ist noch nicht so voll, ne? Aber auch unaufdringlich dadurch. Aber gut.
Und der hat jetzt ja auch, ich will nicht sagen, der ist gekühlt, aber der ist ja leicht kälter als kühl, Raumtemperatur.
Ja. Ey,
und das passt so gut zu dem Wein auch, ne?
Ja, ey, wobei man fragt sich, der wird sich auch noch deutlich verändern, wenn er wärmer wird, oder?
Der wird sicherlich ein bisschen breiter werden und da wird die Eleganz wahrscheinlich ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen. Also ich finde es schon...
Ein guter Wein.
Schon gut. Ja gut, aus der Heimat, ey.
Lecker. Ich bin jetzt natürlich auch ein bisschen biased. Klar, dass der mir schmeckt. Ja, genau, Großbottwar. Ich glaube, das ist ja wirklich direkt bei uns um die Ecke. Ich bin in Ludwigsburg zur Schule gegangen.
Ja.
und in Stuttgart geboren. Von daher.
Da war ich immer gerne in der Ecke.
Wirklich?
Ja.
Warum?
Ich bin mit den Leuten immer gut klargekommen, habe da gute Kunden gehabt früher. Ich habe früher das Vertriebsgebiet Süddeutschland gemacht. Und in Stuttgart war ich, auch wenn es ein scheiß Kessel ist zum Reinfahren. Man ist da immer gut essen gegangen.
Die ist ja auch kulturell natürlich, auch die Wiege des deutschen Hip-Hops zum Beispiel.
Ja.
Haben ja auch natürlich mit dem, was Mittelstand angeht und natürlich auch Marken, die auf der ganzen Welt bekannt sind. Ne? Also
der Booker macht zum Beispiel mit dem, ich glaube, es ist einer der Produzenten oder Gitarristen von den Fanta 4 einen Orange-Wein zusammen.
Ah ja?
Ja, der hat sich neulich irgendwie 3 Stunden im Keller eingeschlossen, Gitarre oder Bass gespielt und danach hat er gesagt, so muss der Wein sein. Und dann haben sie Wein gemacht zusammen.
Wie? Die haben sich eingeschlossen, haben Musik gemacht und währenddessen haben sie Bass gemacht?
Und dann haben sie dem Wein quasi Musik zugeführt und dann haben sie ihr Cuvée gemacht, wie der Wein schmecken soll.
Haben sie das heißt, die haben da unten rumgepanscht und gemischt,
genau.
Während dem Musik machen, bis und irgendwann die richtige Note, bis so, der richtige Ton getroffen
wird. Und den Wein haben sie Neuss genannt.
Super.
Ja, das sieht auch richtig geil aus. Muss ich dir mal eine Flasche mitbringen?
Ja, genau. Das klingt spannend, ja. Also das gibt doch da eh da unten natürlich auch dafür, aber du hast gerade den Kessel erwähnt, da gibt es ja dann auch so viele Hänge auch, ne, der Neckar und alles. Die Neckar, Auen und das alles und die das Tal da und so. Und dadurch natürlich auch sehr viel Wein, oder? Also ich meine, ja, der ganze schwäbische Raum da ist ja schon viel.
Da ist alles voll, auf der Ecke. Alles voller Wein, ja.
Gibt es da vor allem eine spezielle Traube, die da insbesondere
Ja, die sind natürlich für Lemberger bekannt schon auch.
Aber Trollinger-Lemberger.
Trollinger-Lemberger. Also das kennt wahrscheinlich so, die meisten kennen das. Aber die bauen natürlich auch sehr viel Spätburgunder an.
Schon auch Riesling, oder?
Riesling ist, weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf, müsste ich mal nachgucken. Aber ich würde vermuten, wenn man die Statistik anguckt, bauen sie nicht so viel Riesling an und eher Grauburgunder.
Trollinger-Lemberger, ja, lange nicht mehr gehört oder das Wort Trollinger-Lemberger. Aber klar, das ist wirklich Stuttgarter
total.
Urwein.
Und es ist halt auch so ein Wein, den keiner trinken würde, weil das alles so angestaubt ist in den Köpfen der Leute. Aber es gibt, und das ist bei Booker auch so, es gibt so viele geile Weine, auch Cuvées, wo Trollinger und Lemberger drin ist und man muss sich nur mal wieder mit beschäftigen.
In Stuttgart heißt es ja dann Viertele Schlotze.
Ja, Viertele, ja.
Viertele Schlotze. Schlotze, ich weiß gar nicht, was denn das auf Hochdeutsch sein soll. Viertele Schlotze.
Gibt es denn schwäbische Gerichte eigentlich auf der Karte?
Das ist eine gute Frage.
Hast du dich in die Küche eigentlich irgendwie eingemischt?
Nee. Also wenn ich mich aus einer Sache raushalte, dann traditionell aus der Küche. Nee, ich kann auch nicht kochen. Also ich habe auch echt nie kochen gelernt. Oder nicht wirklich, ja. Und deswegen, in der Küche stehe ich meistens im Weg. Und wenn ich klare Ansagen bekomme, mache ich gerne, kann ich alles auch machen.
Schneiden.
Ja, schneiden mal das, machen wir das mal klein. Ich hätte das gerne so und so. Ansonsten konzentriere ich mich auch aufs Abräumen. Und den Teil danach.
Ja, gut, aber gut, wenn man seine Stärken einschätzen kann.
Mache ich es mir natürlich manchmal auch ein bisschen leicht, so im Sinne von, sorry, ich kann halt nicht kochen. Aber, in der Küche weiß ich nicht. Also, wir haben jetzt ja hier unten eine sehr beeindruckende Küche und vor allem auch beeindruckende Köche,
ja.
Die ja vorher in Sterne-Restaurants auch gearbeitet haben, die sich aus dem Louis C. Jacob kennen. Es gibt ja so im Kern so eine Gang hier, die im Louis C. Jacob zusammen gelernt hat. Also, so wirklich ein schickes Hotel mit, glaube ich, auch schickem Restaurant dabei.
Absolut.
Und alles, was dazugehört.
Hochrenommiert.
Die sich da alle kennengelernt haben. Also, es sind alles voll. Das sind die freakigsten Leute, die es gibt, die jemals im Louis C. Jacob gelernt haben. Ich glaube, so kann man es beschreiben. Also wir haben die Vollfreaks aus dem Louis C. Jacob jetzt in der Villa Viva. Und die Mischung ist halt Killer, weil die sind so einfach, die sind gut drauf, die sind lustig, die sind einfach tolle Leute, super motiviert. Aber das, was die machen, ist halt auf einem unfassbar hohen Niveau. Und so ist die Küche auch. Jan und Dominik, die Küchenchefs, die haben jetzt ja zum ersten Mal die Möglichkeit, sich auch auszuleben, ihr eigenes Restaurant, ihre eigene Karte, also das ist ja Teil von der Villa Viva, das Restaurant ist nicht deren Restaurant, aber trotzdem ist es ja so wie deren Restaurant.
Ja, klar,
weil ist ihr
Baby.
Ja, und die sich da jetzt halt wirklich voll reinschmeißen, voll ausleben und die Karte ist unfassbar. Also es ist wirklich so, wie gesagt, es erinnert an so Sterneküche. Ja, und von daher besser, wenn ich mich da nicht einmische. Und stelle mich gerne zur Verfügung, um dann zu sagen, ob es schmeckt.
Ja, ich habe mir heute, wenn die Folge rauskommt, heute ist ja der 16.
Mm. Ein historischer Tag.
Historischer Tag. Habe ich mir schon einen Tisch für vier reserviert und
wirklich?
Komme mit Freunden.
Ach,
super. Werde gleich in der ersten Nacht hier schlafen.
Ich setze mich zu euch.
Sehr gerne. Und es sind illustre, lustige Leute dabei. Und bin sehr gespannt, was sie zaubern. Aber ich kenne Dominik, ich kenne Jan und ich kenne...
Du kennst sie schon?
Ich kannte die schon vorher. Also Jan nicht, aber Dominik. Und ich weiß, wie die arbeiten. Und das... also ich habe auch wirklich gedacht, ach krass, das ist ja schon anspruchsvoll, was ihr da plant.
Es ist wirklich anspruchsvolle Küche. Also mir ist natürlich auch immer wichtig, dass es bezahlbar bleibt. Das war immer so auch ein Feedback, wenn ich mich irgendwo eingemischt habe, dann da. Zu sagen, Leute, das darf nicht zu teuer werden. Das darf nicht so abgehoben in der Küche sein, die dann keiner mehr bezahlen kann. Wir wollen nicht nur bei den Zimmern, wo es ja ab 19,10 Euro bereits losgeht.
Da müssen wir noch drüber sprechen.
Ja, gibt es ja in der Campingetage einfach ab 19,10 Euro hier die Möglichkeit zu übernachten. Und auch für Menschen, die Pfandbecher sammeln bei Viva con Aqua oder Studentinnen und Studenten, die VCA supporten und einfach noch nicht so viel Kohle haben, hier für 19,10 Euro übernachten. Auch für die muss es möglich sein, mal in der Viva Cantina zu essen. Und das war immer, es ist mir persönlich sehr wichtig und die Kombination aus den beiden Sachen, wirklich bezahlbare Gerichte und trotzdem einfach mit einem hohen Anspruch, das wird ganz spannend.
Ja, gerade heutzutage auch, ne? Also Leute müssten ja auch immer mehr aufs Geld gucken.
Ja, klar. Also genau, also das ist mir ganz wichtig, dass man hier
aber auch... Aber gehst du, wenn du nicht, du sagst, du kannst nicht kochen, aber gehst du viel essen? Bist du schon jemand, der sagt, oh, ich genieße gutes Essen oder sagst du eher, oh, ich brauche eine gute Pasta und dann reicht's mir aus, ich bin jetzt nicht...
Ey, sowohl als auch, ich bin nicht so, ich
genieße... Nicht so ein Sternefresser.
Nein, ich gehe, also, was weiß ich, in Kapstadt jetzt zum Beispiel gibt's ja so ganz viele tolle Restaurants auch und alles drum und dran, also ich meine, unfassbare Armut und unfassbare Reichtum in Kapstadt, ja eh, also diese Extreme sind da natürlich wahnsinnig vor der Nase und so. Und ein Freund von mir, der hat dann auf seinem Google-Ding alle 200 Nupsis, wo all die guten Restaurants und alles so gemappt ist und so weiter. Und der geht da total drin auf. Ich war so ein paar Mal in den 3,5 Jahren, aber habe mir dafür dann auch gar nicht, ich hatte auch wenig Zeit, hab 3 Kinder und habe da Viva con Aqua Südafrika wirklich nicht so viel Zeit gehabt, Freizeit gehabt so und mit 3 Kindern essen gehen, hat auch seine Grenzen und so. Und ja, von daher habe ich so vereinzelt, da nehme ich das dann mit und genieße das dann auch und finde es auch toll, finde es auch beeindruckend, finde auch die Kunst dahinter, ja, ist ja wirklich eine Kunstform für mich und das dann schon toll, aber renne mir jetzt auch nicht so derbe hinterher, also wie es kommt halt.
Okay.
Das wird sich jetzt ein bisschen ändern. Ich hoffe, dass ich jetzt ab sofort häufiger richtig gute Küche genießen darf. Ich weiß noch nicht genau, wie das funktioniert, aber ich werde mich da vielleicht immer wieder
musst du mal ein Praktikum bei den Jungs
aus Versehen
machen.
Durch die Küche mich bewegen. Ja, das auf jeden Fall. Das werde ich auch machen. Also ich werde auf jeden Fall da auch mal sagen, Leute, jetzt komm, heute habe ich mal Zeit, ich helfe euch, ich bin euer Hiwi, macht mal mit mir, was ihr wollt und ich helfe euch und dabei was lernen, das werde ich sicherlich so machen, ja.
Ah, ich glaube, die Karte wird sehr lebhaft sein, weil die Jungs, glaube ich, auch schnell gelangweilt sind. Also ich glaube nicht, dass hier irgendwie wochenlang das gleiche Essen auf der Karte steht. Ich glaube, dass da schon viel Leben sein wird. Also ich glaube, wiederkehrende Gäste werden hier viel Spaß haben.
Wir waren gestern Abend ja mit dem Team Essen bei Jan zu Hause. Jan hat uns eingeladen, einer der beiden Küchenchefs. Und das war schon mal ein kleiner Vorgeschmack auf das, was kommt. Oder wir haben auch mal auf der Millantour Gallery, hatten wir mal so aufgebaut und auch so ein bisschen so Amüsgöll präsentiert, die Jungs. Und das sind teilweise auch Kleinigkeiten, aber schon wirklich in jedem kleinen Süppchen, in jeder kleinen, wie es auch angerichtet ist und so weiter, merkst du, okay, wow, da steckt wirklich was dahinter. Und das ist dann halt nicht nur so ein Süppchen, sondern gleich so eine Geschmacksexplosion. Und dann halt auch mit regionalen, saisonalen, natürlich auch Zutaten. Es wird schon auch ein bisschen Fleisch geben. Nicht so, dass es vollständig vegetarisch und vegan ist.
Ja, man muss es immer adden. Man muss es immer on top. Ne? Also die Gerichte sind, glaube ich, immer ohne Fleisch. Und dann kann man sagen, okay, ich hätte aber gerne.
So, genau.
Finde ich ganz gut. Ist es
immer überall so, ja?
Ich glaube, ich habe, wenn ich mich richtig erinnere, ja, und ich fand es ganz gut.
Ja, ja, genau. Nee, das habe ich auch bei dem einen oder anderen so gesehen. Ich weiß gar nicht, ob das grundsätzlich das Prinzip jetzt geworden ist.
Kann sein, dass das
aber ja, es ist einfach, genau, da sind wir ein bisschen undogmatisch im Sinne von, es gibt schon auch mal Fleisch. Wir wissen ganz genau, wo das herkommt. Wir kaufen das Fleisch zum Beispiel in der James Farm, ich habe die besucht. Das ist wirklich auch eindrucksvoll, weil dort nicht nur die Hühner, sondern auch die Schweine und auch die Kühe da dann halt wirklich, ja, recht freies Leben führen, so. Die werden trotzdem nicht besonders alt. Ja, also, die werden älter wie bei so einer normalen Schlachtung, aber Das darf man auch nicht ganz vergessen. Die werden trotzdem dort gehalten, um irgendwann geschlachtet zu werden. Von daher, das bleibt dann nicht aus. Ja, und gleichzeitig werden sie direkt dort geschlachtet. Also die müssen einfach quasi auf dem Hof ist die Schlachterei. Und es gibt nur einen einzigen Raum, wo man nicht reingucken kann. Das ist der Raum, wo die wirklich getötet werden und wo das die Haut abgezogen wird. Und dann schon direkt daneben, wo die auseinandergeteilt werden, kann man von der Verkaufsfläche schon reingucken. Mhm. Also
was ich auch gut finde, die Leute sollen
nicht besonders sehen, was sie essen. Genau, klingt nicht so besonders verkaufsfördernd, wo ich mir denke, so, ey, wer kauft hier noch eine Wurst, wenn die sehen können, wie das auseinandergeteilt wird. Aber ich finde genau das auch gut. Und das ist auch deren Philosophie, zu sagen, wir machen das transparent. Und die Leute müssen es auch nachvollziehen können, hat eine Aufklärungsnote dabei und so. Und das finde ich auch wirklich gut. Und ja, von daher ist es sehr genau ausgewählt und bewusst gemacht, wenn wir mal Fleisch auch im Haus haben, from nose to tail und alles, was dazugehört. Aber eher so als Ergänzung. Und die Grundlagen sind viel auch vegetarisch und vegan, ohne damit so aufdringlich zu sein, sondern das eher zu machen, weil es einfach normal ist, dass man viel vegetarisch und vegan haben sollte und eben ein bisschen Fleisch dazu.
Wie früher.
Also ganz normal, ja. Ganz
eben. Normal eigentlich.
Wie wir das früher gemacht haben, bevor es aus den Fugen geraten ist. Und man
komplett aus den Fugen geraten.
Ja.
Bei uns gab es auch früher nur sonntags Fleisch. Montags wurde ein Eintopf gekocht, da kam der Rest rein. Das wurde nur dienstags gegessen und Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Und freitags gab es meistens Fisch. Die anderen Tage gab es irgendwie Kartoffeln und Quark oder was weiß ich was.
Das ist ja Sonntagsbraten auch, ne? Also das ist ja die Sprachgebrauch mit eingegangen. Und das ist noch heute so in den großen Teilen der Welt. Also ich meine, ich war gerade ja, wie gesagt, Kapstadt. Dort in den Townships gibt es die berühmten Smileys. Smileys sind Ziegen-Schafsköpfe eigentlich, die auf den Grill gelegt werden. Und weil dieser Kopf auf dem Grill liegt, fangen die an, die Haut verzieht sich zu so einem Lachen. Und dadurch werden die Smileys genannt. Und die landen deswegen dort auf diesem Grill, weil in den Townships nur noch diese Köpfe, die eigentlich weggeschmissen werden, in der Stadt, bei den Menschen, die sich leisten können, meistens weiß, die dort nicht verwendet werden. Ja? Und dort im Township ist es dann eine Delikatesse, weil es das Einzige ist, was von diesem Schaf dann überhaupt noch ankommt. Ja? Das heißt, eigentlich die Reste-Verwertung, die dort als Delikatesse dann noch auf den Grill kommt. Und ja, also von daher sieht man es da auch schon, wie es einfach noch immer in vielen Teilen der Welt Leute sich das nicht leisten können, regelmäßig Fleisch zu essen. Und es da immer noch ein Luxusgut ist. Das darf man nicht ganz vergessen. Ist aber auch interessant natürlich dann in anderen Bereichen, gerade Südafrika auch, wo man es sich dann eher leisten kann, dann wird dann plötzlich ganz viel Fleisch gegessen. Ja.
Dann gibt es nur noch Fleisch. Brei-Kultur.
Ja, ja. Dann gibt's Fleisch mit Fleisch und Fleischbeilage.
Und es ist so ungesund.
Es ist, genau, nicht nur nicht nachhaltig, sondern es ist vor allem fucking ungesund. Ich habe ein interessantes Buch gelesen von so einem Typen, der macht das sehr unideologisch. Bas Kaas, der Ernährungskompass. Wirklich gutes Buch. Und der vergleicht Metastudien, also gibt es so Studien und dann gibt es Metastudien und dann vergleicht der Metastudien miteinander. Also Metastudien vergleichen verschiedene Studien und so weiter. Und ja, und der führt das dann alles so zusammen und der macht das ganz unideologisch und sagt einfach, okay, aus gar nicht so sehr Nachhaltigkeitssicht, sondern aus Gesundheitssicht empfiehlt er dann nach dieser ganzen wissenschaftlichen Analyse eigentlich zu sagen, man darf in der Woche, oder seine Empfehlung ist am Ende, die in der Woche zweimal so Fischgerichte, im Monat zweimal so weißes Fleisch und rotes Fleisch eigentlich nur so 10 bis 12 Mal im Jahr, also einmal im Monat. Das ist dann für ihn eine gesundheitlich ausgewogene, auf wissenschaftlichen Fakten basierende Ernährung in Bezug auf Fleisch und Fischgerichte. So. Und das finde ich dann ist irgendwie auch durchaus etwas, was sich dann auch unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten vertreten lässt. So könnte dann so einfach sein. Da sind wir wieder bei den fantastischen vier. Es könnte so einfach sein.
Ist es aber nicht. Und ich finde die Industrie auch gar nicht gut, die Idee.
Scheiß auf die Industrie.
Scheiß auf die Industrie.
Ja, die Industrie ist ja auch wichtig. Ne? Aber ja, das ist das Problem, diese Lobby immer, ne? Die dann dir irgendwas erzählt. So wie in diesem Haus zum Beispiel, wo dann selbst der Unternehmer, der das gebaut hat, sagt, wir könnten viel weniger Beton verwenden, aber der Gesetzgeber lässt uns nicht. Wir würden mit viel weniger Beton in unserem Haus klarkommen. Wir haben ja hier auch so ein bisschen CO2-reduzierten Beton, so gut wie es geht und so weiter. Trotzdem brauchst du viel Beton wegen den gesetzlichen Auflagen, nicht wegen der Statik. Der Bauunternehmer sagt, wir würden gerne das Haus genauso statisch stabil bauen wie das jetzt, nur mit einem deutlich geringeren Betonanteil im Beton. Und geht aber nicht, weil der Gesetzgeber sagt, du darfst nicht weniger verwenden. Warum wohl? Weil natürlich dahinter starke Interessen von so Betonindustrie zum Beispiel.
Ja, die schreiben an den Gesetzen mit.
So.
Wie immer.
Das ist nicht
gesund. Gab es mal die Idee, das Ding aus Holz zu bauen?
Es gab mal die Idee, das eine Holzfassade zu machen. Mhm. Die haben wir verworfen, weil wir alleine für die Wartungsstege der Sprinkleranlage 2,5 Millionen Euro hätten bezahlen müssen und uns das nicht leisten konnten. Also es kommt natürlich, also Holzhochhäuser in Deutschland gibt es noch immer sehr viel wenige. Es ist immer noch sehr kompliziert, das zu machen. Mhm. Wir sind ja offiziell ein Hochhaus. Also es ist nicht nur kompliziert, sondern auch sehr teuer. Nein, also haben wir dann am Ende nicht gemacht, auch die Fassade nicht. Es ist sehr viel hier Holz, du sitzt gerade auf Holz, es ist sehr viel Holz im Haus.
Viel Holz.
Aber natürlich haben wir Ökologie, Nachhaltigkeit generell, ökologische Nachhaltigkeit von allen Entscheidungen immer als wichtige Guideline gehabt und haben immer geguckt, wie kann man das so ökologisch wie möglich machen. Und klar ist aber auch, dass Nachhaltigkeit ja immer auch was natürlich mit ökonomischer Nachhaltigkeit zu tun hat. Was kann man am Ende wirklich auch bezahlen, um das fertigzustellen? Weil, und das, da muss man natürlich dann auch hier und da pragmatische Wege finden. Aber es gibt sehr viele ökologische Elemente in dem Haus, von der Tröpfchenbewässerung unserer Außenfassadenbegrünung bis zur Betonkernaktivierung, nicht Photovoltaik, sondern Solarthermie. Wie gesagt, CO2 verminderter und reduzierter Beton etc. etc. Es gibt viele Dinge, die wir berücksichtigen konnten und es gibt dann ein paar andere, die wir nicht umsetzen konnten.
Was kommt als nächstes? Was ist das nächste Projekt nach Villa Viva?
Ja, kann ich natürlich noch nicht so richtig verraten. Es gibt eine Idee, aber muss ich noch bis Ende des Jahres jetzt vollständig materialisieren. Aber es ist so, dass dann tatsächlich im Moment es so aussieht, als würde es ganz anders wie hier, aber wieder mit einer ähnlichen, wie bitte? Wie kann das denn jetzt bitte alles so zusammenkommen? In der gleichen Jungfrau zum Kind-Art wie das hier, es vielleicht tatsächlich nochmal was passieren wird in dieser Richtung. Aber das wissen wir noch nicht, ob es wirklich klappt. Deswegen ist es noch so eine Daumendrück-Geschichte.
Dann drücken wir jetzt alle die Daumen.
Ja. Ja, jetzt ist ja auch erstmal das hier dran. Also ich meine, man muss auch immer kurz innehalten. Ich meine, so als
und es genießen und erstmal feiern.
Ja, weißt du, das ist ja so auch als Schwabe und oder so, dann hat man so die protestantische Ethik und wie auch immer, dann hat man das Gefühl, eins ist fertig und dann sofort zum nächsten. Und man kann ja immer weiter, ist ja auch albern. Also man muss ja ab und zu auch mal kurz innehalten, auch mal kurz eben genießen, auch mal kurz Meilensteine feiern und auch nicht einfach die ganze Zeit immer so in der Zukunft sein, sondern auch im Moment auch mal hier und jetzt das einfach mitnehmen, was alles hier Wundervolles passiert. Und deswegen im Moment geht es vor allem um die Villa Viva Hamburg, dass die heute geöffnet ist, dass die Leute hierher kommen. Ich meine, das Ding ist jetzt fertig. Auf der einen Seite ist es so fertiggestellt und auf der anderen Seite geht es jetzt ja erst los, das Spiel.
Muss
jetzt
mal mit Leben gefüllt werden.
Jetzt geht es erst los. Wenn jetzt keiner kommt, dann war das alles für die Katz. Und deswegen geht es jetzt schon auch darum, dass das hier mit Leben gefüllt wird, dass Leute hierher kommen und dass es funktioniert.
Da mache ich mir gar keine Sorgen.
Ja, toll, das sagen immer alle so einfach, das wird schon klappen. Und ich habe die gleiche Intuition, das gleiche Gefühl, ich hoffe darauf auch und ich bin irgendwie auch, wir schaffen das so, ja. Aber weißt du, was da für Blut, Schweiß und Tränen dahinter steckt? Weißt du, was für eine Arbeit dahinter steckt? Weißt du, wie viel Zeit und wie viel Nerven und wie viel Liebe und alles die Leute reinstecken, die das dann so leichtfüßig aussehen lassen, wie das, was du jetzt sagst. Deswegen, ich stimme dir zu, aber das darf nicht darüber hinwegtäuschen, wie viel Arbeit und wie viel Herzblut die Leute hier reinstecken. Und ich rede nicht über mich, ich rede über Dominik und über Jan und über das ganze Küchenteam und über den Service und über Laura, die Zirkusdirektorin und all die anderen, die hier einfach ja ihr Leben für geben im Moment. Und dann kann es klappen. Das ist so wie eine gute Fußballmannschaft.
Genau deswegen wird es klappen, weil die Leute da ihre Leidenschaft reingeben.
Okay.
Weil es nicht nur so ein 0815, ich arbeite bei einem XYZ-Konzern Projekt ist, sondern ich bin in einem Jahr wieder beim nächsten Laden. Ich glaube, das ist schon ein großer Unterschied hier. Das merkt man den Leuten schon sehr an.
Da bin ich dabei.
Absolut.
Ja.
Und ich freue mich auf heute Abend auf das Essen und die Küche und ich freue mich auf die große Silvesterfeier und ich freue mich auf alles, was hier kommt.
Dann kannst du mir heute Abend ja einen vierten Wein präsentieren, den du hier angeschleppt hast.
Da hast du einen Wunsch. in welche Richtung es gehen soll.
Ja, ich habe ja vorhin schon gefragt, ob es eine südafrikanische Variante gibt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es einer auf die Karte geschafft hat. Wir sind ja so nachhaltig und regional unterwegs. Ja. Trollinger Lemberger hast du auch nicht.
Kein Übersee.
Dann musst du mich überraschen.
Dann überrasche ich dich. Mach ich sicher. Ja, das ist eine Stunde, ist immer nichts. Ne? Es ist,
der Rotwein ist sehr lecker.
Ja.
Was haben wir da jetzt getrunken? Haben wir gar nicht einmal drüber geredet? Achso, doch, das war doch, der.
Das ist Markus Brucker. Ja,
da drüben links steht noch eine, die wir noch nicht getrunken haben.
Backup, den können die noch trinken.
Das, das ist ja der aus Großbott war. Der ist super lecker.
Der ist super geil. Ja. Den anderen lasse ich dir hier. Der ist
echt gut.
Kinder, liebe Weihnasen, das war's schon wieder. Wieder eine Stunde rum. Vielen Dank, Benny Adrian, für diese Einblicke in das neue Hotel und in dein Leben und in den großen Spaß und in den verrückten Zirkus.
Mhm, Dankeschön für deinen Besuch und den guten Wein.
So ein Projekt braucht auch immer einen Verrückten, der vorweg tanzt. Das ist immer gut, das machst du ganz gut,
glaube ich. Macht ganz selten Spaß, alleine zu tanzen oder viele Verrückte, die tanzen, ist auf jeden Fall dann
Mir scheint, du Freude. Bist ein guter Tänzer.
Jo, ich mach also, wenn man es gerne macht, gell, dann wird da was draus.
Alles klar. Liebe Weihnasen, wir hören uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Halbtrocken, der Podcast mit dem Wolf und den sieben Weinlein. Und bis dahin sagen wir beide Tschüss.
Tschüss.
So, liebe Weihnasen, das war es mal wieder mit Halbtrocken und ich hoffe, ihr hattet ebenso viel Spaß wie ich. Abonniert den Podcast bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr ihn hört. Folgt uns auf Instagram und Facebook, liked und kommentiert unsere Beiträge, hört unsere Spotify-Playlist und selbstverständlich schreibt uns eure Wünsche per E-Mail an mail@halbtrocken.rocks. Und auf www.halbtrocken.rocks könnt ihr auch unseren Newsletter abonnieren. Warum macht das Sinn? Weil wir dort exklusiv und nur für Newsletter-Abonnenten spezielle Gewinnspiele veranstalten. Also sofort in den Newsletter eintragen. Keine Sorge, wir spammen euch nicht voll. Maximal einmal pro Woche schreiben wir euch was. Also bis kommenden Donnerstag. Cheers, euer Timo.